Sowas aber auch, Sedna. Eigentlich wollte ich doch eine Geschichte von Freya erzählen. Schließlich geht es im Mai doch um Beltane, den Übergang vom keltischen Frühling zum Sommer, um die blühende Liebe und die erblühenden Lebenskräfte, um die Vereinigung von weiblich und männlich und so. Aber wie sehr ich auch versuchte, mich Freya zu nähern, sie entzog sich einfach. Das habt ihr doch abgesprochen, ihr alten Schwestern. Und während ich mich noch mit Freyas Halskette, ihrem Katzenwagen und ihrer erotischen Ausstrahlung abmühte, in dem Glauben, doch jetzt eine Geschichte abliefern zu müssen, die der Allgemeinheit passend erscheint, bist du aufgetaucht. Buchstäblich. Ständig. In meinem Kopf. In meinem Umfeld. Und natürlich wieder mal auf Facebook. Tja. Und dann schließlich sogar in einer Heilsitzung mit einer befreundeten Heilpraktikerin und Schamanin. Mitten im Allgäuer Wald, in Sonnenschein und Vogelsang, hast du dich während eines Heilprozesses klar und deutlich an meine Seite begeben. So stark, dass sogar Andrea dich gesehen hat, die dich vorher gar nicht kannte. Na gut, alles klar. Dann tauche ich also ab mit dir. In die eisigen Tiefen des arktischen Meeres, ins Dunkel der weiblichen Psyche und schau mal, was mir da so begegnet. So schön, Sedna. Die Suche nach dir führte mich zuerst einmal zu den Inuit, den Ureinwohnern Alaskas, denn sie verehren dich. Und da tauchte eine wundersame, berührende Kultur auf, von der ich so gut wie nichts wusste. Ich fand wunderbare Videos, in denen deine Geschichte auf Inuktitut erzählt wird, einer Sprache, die für mich klingt wie eine einzige Zauberformel oder wie Light Language. Es war ein akustisches Eintauchen in eine ganz neue Klangwelt, die mich tief berührt und bewegt hat. Ich fand auch zahlreiche Hinweise darauf, dass die Inuit-Kultur, wie so viele andere auch, gerade dabei ist, sich aus der Spirale der Verdrängung und Verleugnung und Überlagerung durch Fremdkultur zu befreien. Junge Künstlerinnen fand ich, wie zum Beispiel die leider viel zu früh verstorbene Inuk-Pop-Sängerin Kelly Fraser, die bis zu ihrem Tod Unglaubliches leistete in der Auseinandersetzung mit den Folgen von Kanadas traumatischer Kolonialisierungsgeschichte für die First Nations. Sedna, Satna, Siatna oder Sanna sind deine bekanntesten Namen. Sie kommen aus dem Baffinland, der größten Insel des kanadisch-arktischen Archipels, und bedeuten so viel wie die dort unten im Meer. Die verschiedenen Völker der Inuit geben dir noch viele andere Namen, wie Imap-Okua, Mutter des Meeres, Arnakwasak, das majestätische Weib, oder Nuljotjuk, die liebende Frau. So einleuchtend, Sedna. Du, die Alte der Meere, die Königin der Tiefe und der Stürme, bestimmst darüber, welche und wie viele Meeressäugetiere gefangen und gegessen werden dürfen. Den Ureinwohnern Alaskas war immer klar, dass nur so viel gefangen werden darf, wie eine jede Familie zum Leben braucht. Verstießen die Menschen gegen dein Gebot, wurden gierig oder nachlässig im Umgang mit der Fülle, die du ihnen schenktest, oder wenn sie gar achtlos Müll und Schmutz im Meer entsorgten, dann schicktest du Stürme oder hieltest das Meeresgetier zurück, sodass die Menschen nichts mehr fangen konnten. Dann musste eine Schamanin oder ein Schamane, ein Angokuk, in Trance zu dir auf den Meeresgrund tauchen. Und dort mussten sie dir dein langes Haar kämmen. Denn du konntest es ja nicht selbst, wie deine Geschichte erzählt. Ohne Finger ist es schwer, die eigenen Haare zu kämmen, aber dazu später. Der Angakuk musste all den Schmutz und Unrat auskämmen, der sich in deinen Haaren verheddert hatte. Und wenn dein Haar wieder ganz entwirrt und gekämmt war, hast du die Meerestiere wieder freigelassen. Und die Menschen hatten wieder Nahrung und waren daran erinnert, respektvoll mit deinem Reich und deinen Schützlingen umzugehen. Stark, Sedna, wie sehr deine Geschichte aufzeigt, dass unsere Vorfahren die Regeln zu einem guten und friedvollen Zusammenleben durch Geschichten weitergegeben haben. Und wie der Verlust dieser Geschichten den Weg für Zerstörung und Ungleichgewicht ebnet. Wie muss es dir ergehen, Sedna, angesichts all des Mülls, der dein wunderbares, blaues, magisches Reich verschmutzt? Wie verklebt, verdreckt und verheddert deine Haare sein müssen? Und wie logisch, Sedna, dass du dann Stürme, Überschwemmungen und ganze Tsunamis schickst, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es gibt Hoffnung, Sedna. Nein, eigentlich mehr als Hoffnung, es gibt Zukunft. Durch Menschen wie Boyan Slat, den Begründer des Ocean Cleanup Projekts. Ich erinnere mich noch gut daran, wie der junge Niederländer mich beeindruckt hat, als er 2012 von sich reden machte. Beim Tauchen in Griechenland war der damals 16-Jährige fassungslos angesichts des Mülls, den er dabei im Meer fand. Und er dachte bei sich, warum räumen wir das nicht auf? Und dann machte er sich daran, eine Lösung zu entwickeln. Als Projekt für die Schule entwarf er ein Säuberungssystem, um den Müll aus den Meeren zu sammeln. Er hielt einen TEDx-Talk über seinen Traum, die Meere von Müll zu befreien. Der Talk erhielt wenig Aufmerksamkeit, aber Boyan beschloss, sein Studium zu schmeißen, um sich ganz seiner Idee zu verschreiben. Ganze 300 Euro hatte er gespart und beschloss, sie in die Entwicklung seiner Idee zu investieren. Anfangs war das recht schwierig, die Aufgabe riesig, die Ressourcen minimal. Aber dann schätze ich, hast du, Sedna, ihm eine große Welle zur Unterstützung geschickt. Denn eigentlich kann ich es mir nur mit Hilfe deiner Kraft erklären, was dann passierte. Anfang 2013 ging das TED-Talk-Video auf einmal viral. Die ganze Welt schaute plötzlich auf Boyan und sein Vorhaben. Und das erlaubte ihm, freiwillige Helfer und die nötigen Finanzen zu finden, um eine einjährige Teststudie zu starten. 10 Jahre später ist das Ocean Cleanup-Projekt eine gestandene Non-Profit-Organisation, die 2021 hieb- und stichfeste Technologiebeweise zur Säuberung von Flüssen und der Reinigung des großen pazifischen Müllteppichs erbracht hat. Und nun, 2 Jahre später, ist die Organisation de facto dabei, den pazifischen Müllteppich wegzuräumen und hat Abfangsysteme in einigen der am stärksten verschmutzten Flüsse der Welt installiert. Wenn das kein Bild dafür ist, dass etliche deiner Menschenkinder dabei sind, dir deine Haare auszukämmen und alles zu tun, um deinen berechtigten Zorn zu besänftigen, dann weiß ich es nicht, Sedna. Und es zeigt mir wieder einmal, dass die Göttin jedem hilft, der sich ernsthaft ins Gespräch mit ihr begibt. Seltsam, Sedna. Und dann auch wieder nicht, dass ich schon seit einigen Wochen so starke Sehnsucht nach dem Meer habe. Und immer wieder der Gedanke sich einschleicht, dass ich eigentlich am falschen Ort wohne. Mein größter Wunschtraum ist ein kleines Cottage irgendwo an der schottischen Küste. Ost oder West, mir ganz gleich. Hauptsache, ich rieche das Meer. Höre das Meer, schmecke es auf meiner Zunge, kann an seinem Ufer den Wind spüren oder an seinem Strand endlose Spaziergänge machen. Und natürlich Eisbaden. Hauptsache, ich kann seinen ständigen Wandel, seine Launen und Farben erleben. Und das am liebsten auf der Insel meines Herzens. Die Göttin gebe, dass ich diesen Traum in diesem Erdenleben verwirklichen darf. So interessant, Sedna, dass ich schon als Kind am allerliebsten Meerjungfrau gespielt habe. Wann immer wir mit der Familie im Urlaub waren, jeder Pool, jeder Ozean wurde sogleich zum Schauplatz meiner grazilen Drehungen und Wendungen, meiner Freiheit und Schwerelosigkeit. Ariel, die Meerjungfrau, war immer mein liebster Disney-Film bis heute. Natürlich in der originalen 1989-Synchronisation mit Dorette Hugo. Die Spur der Meerjungfrauen fand ich übrigens auch bei meinen Recherchen zu Maria Magdalena. Die Spur führt weit, weit zurück zu den Priesterinnen und Priestern der mesopotamischen Wasserdrachen, mindestens 6000 vor Christus, den Mermaiden. Sie führt vorbei an mehr Frauen und mehr Männern, die heute noch in mittelalterlichen Kirchen und Kathedralen abgebildet sind. Und in dem Buch Maria Magdalena und Avalon von Klaus Mailan las ich Folgendes. Dass die Filmemacher bei Disney nämlich ganz offensichtlich wussten, was sie taten, als sie Ariel erschufen. Und dass sie sehr eindeutige Hinweise auf die Göttin und auf Maria Magdalena gegeben haben. Vom roten Haar angefangen, das häufig ein Merkmal von Magdalena ist, bis zur Verniedlichung und Herabsetzung Ariels durch ihre Schwestern und den patriarchalen Meerkönig Triton, die doch sehr an die Verunglimpfung Magdalenas erinnert. Auch wird Ariels Stimme gestohlen, genau wie die Stimme von Magdalena geraubt wurde. Aber das Beste? Anders als im Volksmärchen von der kleinen Seejungfrau, das tragisch endet, braucht bei Disney nicht die Meerjungfrau Erlösung, sondern sie rettet den schönen Prinzen, der Schiffbruch erlitten hat und sterbend im Wasser treibt. Die weibliche Energie erlöst die männliche. Eine gute Metapher für das krankende, sterbende Patriarchat am Übergang vom Fischezeitalter in das Wassermannzeitalter und für das Wiedererscheinen der Göttin. Hurra! Da ist er wieder, der Zufall, an den ich nicht glaube. Entschuldige den Exkurs, Sedna, aber mir scheint, ihr Göttinnen habt da sowas wie eine Stabsübergabe vorgenommen. Von Meerjungfrau zu Meerjungfrau sozusagen. Als hätte Magdalena, deine Tochter, mich vorbereitet auf die Begegnung mit dir, der Mutter des Meeres. Und gemeinsam führt ihr mich langsam vom sicheren Ufer mit all seiner Festigkeit und Härte und vermeintlichen Sicherheit in meine seelischen Tiefen, wo ich auftaue, weich und fließend werde wie Wasser. Spannend, Sedna, dass ich gerade in den letzten 2 Wochen sehr nah am Wasser gebaut habe. Mir schien es bisweilen, als wollten alle alten Eisberge auf einmal schmelzen oder als wollten Gletscher kalben mit gewaltigem Getöse und den entsprechenden Schmerzen. Und das, so habe ich beim genaueren Hinschauen auf deine Geschichte erfahren, ist doch sehr stark ein Teil von deiner Energie. Das krampfhafte Festhalten am Alten und dann doch loslassen zu müssen. Aber auch dazu später. Surreal, Sedna, dass es mir mit dir ebenso erging wie mit Hygieia. Denn genau wie bei ihr fand ich auch bei dir einen Planeten, der so heißt wie du. Die Astrologin Heather Ensworth, Mentorin meiner Freundin Martha, beschreibt es sehr schön. Wenn neue Planeten entdeckt werden, oder man könnte auch sagen, wieder entdeckt, dann geschieht dies zu dem Zeitpunkt, wo es nötig ist, die jeweilige Botschaft dieses Himmelskörpers ins kollektive Bewusstsein zu holen. Der Planet hat eine Botschaft für uns, die für unsere Evolution wichtig ist, die individuelle und die kollektive. Siehst du, Sedna, so wie es auch bei Hygieia äußerst spannend ist, wann sie entdeckt wurde, ist der Zeitpunkt auch bei dir absolut bemerkenswert. Entdeckt wurdest du im Jahr 2003. Und egal, ob man nun an Prophezeiungen glaubt, an Maya-Kalender oder andere Vorhersagen, so lässt sich doch kaum leugnen, dass seit der Jahrtausendwende die Ereignisse auf dem Planeten sich überschlagen. Der 11. September, 2 Jahre vorher, die Entführung des Bankierssohnes Jakob von Metzler 1 Jahr zuvor und SARS und der Irakkrieg sowie der große Rekordhitzesommer im Jahr deiner Entdeckung begleiten dein Erscheinen auf dem Tablett des menschlichen Fassungsvermögens. Du bist ein Zwergplanet und du bist 3-mal so weit von der Erde entfernt wie Neptun, von dem wir glaubten, er sei der am weitesten von uns entfernte Planet, bis zu deiner Entdeckung. Du kommst also von echt weit her, Sedna. Du kommst buchstäblich aus einer äußeren Gegend, die der Mensch noch nicht ansatzweise begriffen hat, am Rande unseres Sonnensystems. Von dieser Entfernung rührt auch dein Name her. Dein Planet ist noch hinter Neptun, der ja nach dem römischen Gott des Meeres benannt ist. Du bist also sozusagen ganz in den Tiefen des Weltenraumes zu Hause, so wie deine Erscheinung als Meeresmutter ganz in den Tiefen des Meeres lebt. Außerdem bist du ein Eisplanet. Deine Temperatur steigt nie über minus 240 Grad. Ein Umstand, der deinen Namensgeber an die Arktis und somit an die Geschichte von Sedna erinnerte. Kurios ist auch, dass du eine rote Farbe hast, obwohl wir Eisplaneten sonst nur in grau-schwarzen Farben kennen. Nach allem, was ich an astrologischer Information über dich finden konnte, stehst du als Planet ganz stark für Schicksal, für Wandel und die Opferbereitschaft, die es braucht, damit Wandel möglich wird. Du zwingst uns geradezu zur Regeneration und zum Loslassen. Und wenn ich näher hinsehe, wird mir auch ganz klar, warum. Sonnenklar, Sedna. Denn dein Orbit um die Sonne braucht 11.400 Jahre. Das bedeutet, wenn du der Erde dann mal nahe kommst, ist das ein besonderer Zeitraum. Das letzte Mal, als du der Erde nah warst, geschah der Umbruch von der Altsteinzeit zur Jungsteinzeit, dem Neolithikum. Wir Menschen gingen vom Leben in Höhlen und einem nomadischen Lebensstil zu Hirten- und Bauernkulturen über. Und nun bist du auf dem Rückweg zu uns. Und nicht nur das. Du bist sogar schon fast angelangt. Nur noch knapp 50 Jahre bist du entfernt von deinem der Erde nächsten Punkt. Deine Rückkehr schließt den Kreis, der mit dem Übergang zur Landwirtschaft begann. Die Anhäufung von Gütern, Vorratswirtschaft und stabile Gemeinschaft. Und dieser Kreis muss sich dringend schließen, Sedna. Denn es ist doch so. 11.000 Jahre, nachdem wir begannen, aus unseren Höhlen Höfe zu machen, hat uns unser Wunsch nach Überfluss und Sicherheit in Teufelsküche gebracht. Darauf muss ich ja nicht im Einzelnen eingehen. Du hast uns ja dabei zugeschaut, wenn auch von Ferne. Interessant wird's nur, wenn man genauer hinsieht. Seit 1965 befand sich der Planet Sedna im Stier, einem Erdzeichen. Und genau seit diesem Zeitraum dreht sich alles immer stärker um Materielles, Besitz, Konsum und Technologie. Aber je näher du uns kommst und mit dir der Wandel, desto mehr erhalten wir Einblick und ein Verständnis davon, was unsere Sucht nach Materie angerichtet hat. Eine wahrscheinlich noch nie dagewesene Disbalance von Umweltverschmutzung und Vergiftung, völlig aus den Fugen geratener Nahrungsherstellung, Territorialkämpfen und Machtanhäufung. Deine Wirkung beinhaltet schmerzhafte Prozesse. Jacqueline McLeod, Autorin des wunderbaren Buches Feminine Masculine Balance, A Paradigm Shift for a Peaceful and Abundant Society, beschreibt es so. Sedna führt uns durch einen Bewusstseinswandel, denn sie ist durch ihren eigenen Wandel gegangen und mag der Prozess uns manchmal auch grausam oder schmerzhaft erscheinen, so ist der gewandelte Zustand doch erstaunlich. So, so, Sedna. Aber eben nur, wenn wir das überholte Unterstützungssystem loslassen, auf das wir uns bisher gestützt hatten. So wie du das Boot deines Vaters losgelassen hast, loslassen musstest. Und mir erscheint es wieder mal wirklich magisch, dass die Themen, die du als Göttin und als Planet mitbringst, sich vor meinen Augen abspielen, genau in der Zeit, wo ich mich mit dir beschäftige. In meinem persönlichen Leben, wo ich derzeit ein althergebrachtes und liebgewonnenes nach dem anderen loslassen muss, um dann ganz allmählich zarte, feine Triebe von etwas Neuem zu sehen. Und im Kollektiv, wo sich vor unseren Augen der Zusammenbruch der überholten Unterstützungssysteme abspielt, wie orchestriert, während zugleich immer mehr Menschen zaghaft und zart beginnen, auf ihr eigenes Inneres zu hören. Bei dir brachte die Wandlung die Meeressäugetiere hervor, die Robben und Wale, die Eisbären und Walrosse. Was wird der Wandel für uns bringen? Mit ein wenig Glück werde ich das Jahr 2073 noch erleben, wenn du auf deiner Reise wieder bei uns angekommen bist. Wie das wohl sein wird? Du wirst dann im Zeichen Krebs stehen, meinem Geburtszeichen. Krebs ist ein Wasserzeichen und bringt Themen wie Mutterschaft, Zuhause und Medialität mit sich. Und auch wenn ich keine Astrologin bin und gerade erst den Hauch einer Ahnung davon bekommen habe, wie unglaublich magisch und wundersam die kosmischen Zusammenhänge sind, in denen wir stehen, so scheint mir Folgendes doch sehr, sehr plausibel. Wenn du wieder nah bei uns bist, im Krebs, mit all deiner Kraft und deinem Urwissen aus den Tiefen des Meeres und des Kosmos, spätestens dann wird die Göttin und die heilige göttliche Weiblichkeit wieder ganz Teil des menschlichen Bewusstseins geworden sein. Und spätestens dann werden wir unsere Verbindung zu unserem Mutterplaneten wieder ganz herstellen können. So tröstlich, Sedna. Sagenhaft, Sedna, diese Begegnung mit dir. Und ich glaube, es wird Zeit, deine Geschichte zu erzählen. Von Unabhängigkeit und Initiation, von Angst und Verlust und von unermesslich kostbaren Schätzen und Schönheit. In dem Bewusstsein, dass es Dutzende verschiedene Varianten und Versionen gibt. Nach meinem besten Wissen und Können als Erzählerin, in all meiner perfekten Unvollkommenheit und mit dem größten Respekt für diejenigen, die die ursprünglichen Hüter dieser Geschichte sind. In einer Zeit, lange vor dieser hier, gab es noch keine Seehunde, Walrosse oder andere Säugetiere im Meer. Die Inuit waren das einzige Volk des Nordens und ernährten sich von den Tieren des Landes. Aber das Leben war hart. Da lebte in einem Dorf eine wunderschöne junge Frau namens Nunleyuk. Sie war die Tochter des Clanchefs. Und als sie im heiratsfähigen Alter war, hielt der Vater ein großes Stammestreffen ab, das eine Woche währte und wo die Männer ihre Talente zur Schau stellen konnten, vom Jagen bis zum Tanzen. Natürlich mit dem Ziel, von Nulayuk als Bräutigam erwählt zu werden. Nulayuk erfreute sich von Herzen an all den Darbietungen. Gerne schaute sie den Wettkämpfen zu, ihr liebster Hund, Kulnyuk, an ihrer Seite. Sie hatte Freude daran zu sehen, welche Fähigkeiten die Männer hatten, aber keiner war dabei, den sie wollte. Der eine konnte nicht tanzen, der andere hatte schlechte Zähne und einen faulen Atem, der dritte konnte kein Feuer machen. Und keiner, kein einziger war dabei, bei dem ihr Herz anders schlug als in seinem üblichen, ruhigen Takt. Ihr Vater sah es mit Besorgnis und versuchte seiner Tochter diesen oder jenen schmackhaft zu machen, aber sie sagte nur, »Nein, dieser ist es nicht.« Am Ende der Woche erschien ein Fremder im Dorf. Er trug einen dicken Fellparka, war stattlich und groß und er führte ein Rudel gut genährte, wohlerzogene Hunde mit sich. Sie zogen einen Schlitten, auf dem viele Eisbärfelle lagen. Daran konnte jeder erkennen, dass dieser Mann ein guter Jäger war. Als er seine Kapuze abnahm und sein Gesicht zeigte, sah Nulejuk, dass er schöne weiße Zähne hatte und klare Augen, die so alt schienen wie die Welt. Um den Hals trug er ein Amulett mit vielen magischen Zeichen. Und der Fremde gefiel ihr. Es gefiel ihr, wie er lachte, wie er Geschichten erzählte, und sie liebte es, wie er sang. Am besten aber gefiel ihr, wie er tanzte. Leicht und anmutig, als berühre er den Boden kaum, und zugleich mit einer geerdeten Kraft, die ein schwindelerregendes, ungekanntes Gefühl in ihrer Magengrube hervorrief. Und am Abend, am Lagerfeuer, da raunte er ihr Dinge zu. »Komm, Nulejuk, komm mit mir. Komm mit mir auf die Insel der Vögel, dort sollst du es gut haben. Du sollst auf weichen Fellen schlafen, ich werde dich versorgen mit den besten Leckerbissen und wir werden ein Leben voller Wunder führen.« Oh, wie konnte er raunen. »Dieser ist es«, sagte sie am nächsten Morgen zu ihrem Vater. Ja, dieser war es. Und so wurde am Ende der Woche die Hochzeit gefeiert und Nulejuks Vater fiel es leicht, Abschied zu nehmen, als der Schlitten mit seiner Tochter und dem schönen Fremden unter den Jubelrufen und Glückwünschen der Dorfbewohner davonfuhr. Seltsam fand er nur, dass Nulejuk ihren liebsten Kulnuk, ihren Hund, zurückgelassen hatte. Doch der Fremde hatte vehement dagegen gesprochen, den Hund mitzunehmen. Und so hatte Nulejuk ihm traurig Lebewohl gesagt. 5 Tage und 5 Nächte reisten sie über Land. Während der Fahrt malte Nulejuk sich aus, wie ihr Leben sein würde, voller Liebe und Wunder. Dann bestiegen sie ein Boot und er ruderte sie über das Meer zu seiner Insel. Schwarze Vögel umkreisten sie und 2 mächtige Eisbären bewachten die Anlegestelle. »Hier sollst du wohnen, schöne Nulejuk. Du wirst dich hier sicher glücklich fühlen.« Sein Lächeln ließ Nulejuk erschaudern. Denn als sie sich umsah, da sah sie nichts als kahle Felsen, übersät mit dem Kot vieler Vögel. Was dann folgte, war wie ein grausamer Traum. Die versprochenen weichen Felle waren nirgends zu finden. Sie musste auf dem harten Stein schlafen, und schon nach kurzer Zeit taten ihr alle Knochen weh. Anstatt der angekündigten Leckereien brachte ihr Bräutigam ihr nur rohes Fleisch zu essen. Doch es gab auf der ganzen Insel nichts, womit sie hätte Feuer machen können. Und die Wunder, von denen er gesprochen hatte, blieben aus. Doch eines Tages geschah etwas, das in der Tat wundersam war. Nulejuks Mann ging morgens fort, um zu jagen. Da sah sie, dass er sein Amulett vergessen hatte. Sie hob es auf und machte sich auf die Suche nach ihm, um es ihm zu bringen. Als sie ihn fand, wollte sie ihn rufen, doch ihr blieb das Wort im Halse stecken. Sie sah ihn auf einem Felsen stehen, die Arme ausgebreitet, die Kapuze zurückgeschlagen, und dann sah sie, wie seine Arme zu wachsen begannen und schwarze Federn darauf sprossen. Sein Gesicht verformte sich und ihm wuchs ein Schnabel und seine Beine verwandelten sich in Krallen. Ihr Ehemann war dabei, sich in einen Raben zu verwandeln. Da erkannte sie, dass sie in den Händen des Angrkuks war, des Gestaltenwandlers. Er war Raven, der die Wege in die Geistwelt kennt. Und dann begann die Zeit der Prüfung. Monat um Monat verging. Und Nulejuk mühte sich ab mit Kälte und Einsamkeit. Und es verging so manche Nacht, da sie frierend auf den Felsen lag und sich voller Heimweh in den Schlaf weinte. Aber Raven lehrte Nulejuk den Weg des Geistes. Und Nulejuk lernte. Viele Monate waren vergangen, seit Nulejuks Vater seine Tochter verabschiedet hatte. Und je mehr Zeit verging, desto unruhiger wurde er. Wie es ihr wohl erging? Ob sie glücklich war? Warum kam sie nie auf Besuch nach Hause? Er hatte so ein ungutes Gefühl. Zudem machte er sich Sorgen um Kulnuk. Der Hund heulte ohne Unterlass und war schwermütig und traurig. So beschloss er, seine Tochter zu besuchen. Als er an der Insel ankam, war Raven gerade auf der Jagd. Wie erschrak der Vater, als er seine Tochter sah. Sie war abgemagert und hatte dunkle Ringe unter den Augen. Ihre Kleidung war schmutzig und ihr Haar stumpf. Sie war stärker geworden und in ihren Augen loderte ein Feuer. Doch das bemerkte der Vater nicht. Er sagte, »Komm, Tochter, komm weg von hier, ich werde dich retten.« Nulejuk. »Ich kann nicht mit dir gehen. Ich muss bei meinem Mann bleiben. Unser Weg ist noch nicht zu Ende.« Tränen füllten ihre Augen, aber ihr Vater bestand darauf, sie in sein Boot zu ziehen, und er ruderte so schnell er konnte aufs offene Meer hinaus und in Richtung ihres Heimatdorfes. Als Raven von seiner Jagd zurückkehrte, sah er sofort, dass seine Braut verschwunden war. Raven rief den Geist des Windes und den Geist des Sturms. Und dann flog er hernieder zu dem kleinen Boot und berührte mit seiner Flügelspitze eine große Welle. Da brach ein Sturm los und riesige, hohe Wellen jagten über das Meer. Der Wind heulte und das kleine Boot wurde hin und her geschleudert, den Gewalten des Ozeans völlig ausgeliefert. Als Nulejuks Vater Raven sah, begriff er, wer Raven war. Er zitterte vor Angst, und als Clanchef wusste er genau um die Macht des Sturms und um Ravens Kraft. Voller Angst um sein eigenes Leben schrie er gegen das Geheul des Windes an. »Also gut! Nimm Nulejuk! Nimm sie zurück! Sie ist dein!« Und mit der unbändigen Kraft, die ihm seine Furcht verlieh, warf er Nulejuk über den Rand des kleinen Bootes. Nulejuk war wie gelähmt vor Entsetzen. Das Wasser war kalt und sie spürte, wie sich ihre Kleidung sofort mit Wasser vollsog und sie in die Tiefe zu ziehen drohte. Verzweifelt griff sie nach dem Rand des Bootes und klammerte sich mit aller Kraft daran fest. »Vater«, keuchte sie, »Vater, hilf mir, das kannst du doch nicht tun!« Doch in den Augen ihres geliebten Vaters sah sie nichts als Kälte und Terror. Und entsetzt sah sie, wie er sich ein Paddel griff und ausholte. Mit aller Wucht schlug er ihr auf die Finger. Heulend vor Schmerz ließ Nulejuk den Rand des Bootes los. Aber etwas in ihr war erwacht. Ungläubig über das, was er gerade getan hatte, voller Schmerz und Wut, griff sie erneut nach dem sicheren, vertrauten Rand des Bootes und umklammerte ihn mit aller Kraft. Der Sturm schleuderte das kleine Boot hin und her, die Wellen schlugen darüber hinweg und Ravens Krächzen erfüllte die Luft, aber Nulejuk hielt fest. Da nahm ihr Vater sein Messer zur Hand. Blut, Schmerz, ein Versinken, Atemnot. Über sich sah sie das Boot kleiner werden. Es wurde immer dunkler um sie. Tiefer und tiefer sank sie. Dann schwand der Schmerz aus ihren Fingern und das Gefühl der Kälte aus ihrem Körper und die Geräusche verstummten. Mit einem dumpfen Aufprall kam ihr Körper auf dem Grund des Ozeans zu liegen. Eine leichte Strömung wiegte sanft ihre langen, dunklen Haare hin und her. Nichts war mehr, keine Gedanken, kein Gefühl, kein Geräusch, nur ein Warten auf das Loslösen der Seele aus dem Körper, auf das ganz große Vergessen, auf das Ende. Da fühlte sie plötzlich, wie etwas Weiches sie im Gesicht anstupste, ihre Wange berührte. Da Nulejuk sicher war, bereits tot zu sein, hielt sie die Augen geschlossen. Doch da war es wieder, diesmal an ihrer Nase. Es kitzelte. Sie öffnete die Augen und sah direkt in die großen, runden, wunderschönen Augen einer Kreatur. Es war ein Geschöpf, wie sie noch nie eines gesehen hatte. Ein weicher, feiner, schneeweißer Pelz, dunkle Knopfaugen, lange Wimpern und fast so etwas wie ein Lächeln im Gesicht. Es war eine kleine Robbe. Nulejuk sah sich um, und da fand sie sich umgeben von ganz vielen Geschöpfen, allesamt neu und unbekannt. Sie umspielten sie, tauchten und umgaben sie liebevoll wie eine große Familie. Und mit einem Mal und mit absoluter Gewissheit erkannte sie, was geschehen war. Aus ihren Fingern, die ihr Vater abgehackt hatte, waren neue Geschöpfe entstanden aus jedem Einzelnen. Da waren kleine Geschöpfe wie Bartrobben, Kapuzenrobben, Seelöwen und Ringelrobben. Und da waren größere wie Walrosse. Und dann hörte Nulejuk etwas, das sie noch nie gehört hatte. Es war eine wundersame, verzauberte Melodie. Ein Singen und Tönen erfüllte das Meer, das alles mit Magie berührte. Und dann kamen sie. Narwale, Buckel- und Zwergwale schwammen um sie her, und Blauwale und Finnwale tauchten majestätisch durch die Fluten. Das Meer war lebendig. Und Nulejuk sah an sich herunter. Und dort sah sie ein Schillern und Glänzen von tausend Schuppen. Und sie sah, dass auch sie sich verwandelt hatte. Aus Nulejuk, dem Inuk-Mädchen, war Sedna die Göttin geworden. Und sie erkannte, dass die schwärzeste Schwärze niemals das Ende ist und dass aus ihrem Opfer neues, nie dagewesenes Leben entstanden war. Und Sedna lächelte. Thank you.